Ihr Lieben, wir haben es schon in den Liedern gehört und auch bei der Moderation von Jutta Nordsieg, es geht um den Heiligen Geist. Heute und an zwei anderen Sonntagen im Juli möchte ich ein bisschen etwas über den Heiligen Geist erzählen. Und zwar erstens, weil wir von Pfingsten herkommen, da liegt das Thema auf der Hand, aber vor allem auch, weil viele Christen nicht so viel anfangen können mit dem Heiligen Geist. Das ist mit Gott Vater anders. Es gibt viele Geschichten im Alten Testament über den Schöpfer, über den Gott Israels. Da werden viele Geschichten erzählt von Abraham und von Davo und Mose und so. Und da bekommt man eine Ahnung, wie Gott ist, der Schöpfer, der Gott Israels. Im Neuen Testament gibt es viele Geschichten über den Sohn. Es gibt viele Geschichten über Jesus, Dinge, die er getan hat, wie er Menschen begegnet ist, was er geredet hat, seine Gleichnisse. Man bekommt eine Ahnung von Jesus, wenn man die Evangelien liest. Aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Im Neuen Testament gibt es nicht viele Geschichten, die vom Heiligen Geist erzählen, so ein bisschen was in der Apostelgeschichte. Aber der Heilige Geist ist irgendwie fremd. Man weiß nicht so richtig, was über ihn zu sagen. Und deswegen schweigen viele Christen darüber oder haben keine rechte Vorstellung. Es gibt natürlich Kirchen, die total auf den Heiligen Geist abfahren. Ja, die Pfingstler zum Beispiel, das ist eine Kirche weltweit, die boomt. Und die hat gesagt, ja, der Heilige Geist ist viel zu wenig im Fokus. Wir wollen ihn in den Fokus nehmen. Wir sind keine Pfingstler, aber ich finde es wichtig, über den Heiligen Geist zu reden und nachzudenken, weil er ist ein Geschenk Gottes an uns. Und darum habe ich mir überlegt, heute und in zwei Wochen und in vier Wochen über den Heiligen Geist zu sprechen. Heute geht es um das Thema der Heilige Geist und unser Glaube und unsere Zweifel. Glaube. Manche von euch kenne ich gut, manche ein bisschen, manche gar nicht. Aber ich vermute, dass jeder von uns irgendeine Glaubensgeschichte hat oder auch eine Unglaubensgeschichte. Überleg doch mal in deinem Leben. Wie ist der Glaube in dein Leben getreten? Durch was, durch wen hast du angefangen zu glauben? Welche Impulse waren es? Welche Menschen, die dich geprägt haben? Oder umgekehrt. Vielleicht sagst du, ja, nee, Thorsten, in meinem Leben gibt es eine Unglaubensgeschichte. Ich bin eben nicht gläubig. Ich kann nicht glauben. Welche Blockaden sind es bei dir? Welche Hemmnisse? Was hast du erlebt, um zu sagen, der Glaube ist für mich eigentlich kein Thema? Wir alle haben unterschiedliche Biografien und auch unterschiedliche Glaubensbiografien. Mit Glauben und Zweifel, da hat jeder so seinen Weg. Und ich vermute auch ihr, von einigen weiß ich es, von anderen ahne ich es. Wir alle haben unsere eigene Geschichte mit dem Glauben und auch mit dem Unglauben und mit dem Zweifel. Aber was ist denn Glaube überhaupt? Wo glauben wir eigentlich? Ist das eine Sache des Kopfes oder eine Sache des Gefühls? Kann man sich für den Glauben entscheiden? Das sagen wir oft, man muss sich für den Glauben entscheiden. Kann man das? Ich habe da so meine Zweifel, dass man sich für den Glauben entscheiden kann. Was ist Glaube eigentlich? Wie entsteht er? Und was hat der Heilige Geist damit zu tun? Darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Zunächst mal finde ich, dass Glaube eine der größten Geheimnisse dieser Welt ist. Der Glaube ist natürlich nicht nur eine Kopfsache. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Dinge für wahr zu halten. Ja, dass es Gott gibt, glaube ich. Ich halte es für wahr in meinem Kopf und so. Das gehört natürlich dazu, ne? Wenn ich Inhalte des Glaubens einfach leugne und sage, nö, das glaube ich nicht, dann macht das alles wenig Sinn. Also der Kopf ist schon auch beteiligt, ja. Der Glaube ist nicht irrational, aber der Glaube ist zutiefst eine Sache des Herzens, der Beziehung, des Vertrauens. Glaube heißt eigentlich auch Vertrauen. Ich vertraue das, was ich für wahr halte, dass es relevant ist für mein Leben. Dass es nicht nur irgendwie einen Gott gibt und damit war es das, sondern die Frage ist, hat dieser Gott eine Relevanz für mein Leben? Ist er relevant für dich? Das ist dann Glaube. Ich glaube, dass man Glaube nicht machen kann. Man kann nicht auf Kommando glauben. Man kann Glauben nicht durch Appelle oder Imperative hervorrufen. Glauben kann man nicht produzieren. Und sich für den Glauben entscheiden, kann man auch nicht, finde ich. Wenn man nicht glaubt, wenn sich kein Glaube einstellt, wie will man sich dafür entscheiden? Glaube ist etwas, was in uns geweckt werden muss. Das erfahren Menschen seit 3000 Jahren. Da gibt es Impulse von außen, irgendwelche Worte, irgendwelche Menschen, die mit uns über Gott reden, irgendwelche Gedanken, Bücher, Bibeltexte, was auch immer. Und dann merken Menschen, dann wächst etwas, dann keimt Glaube, dann entsteht Glaube. Aber es ist immer ein Geheimnis, man kann es nie wirklich erklären. Und wisst ihr, ich stehe auf Geheimnisse, ich stehe auf Rätsel. Ich finde toll, dass man in dieser Welt nicht alles erklären kann, dass nicht alles klar ist, sondern dass es Dinge gibt, die geheimnisvoll sind. Und so ist der Glaube. Man kann beschreiben die Glaubensgeschichte. Du kannst vielleicht sagen, es gab dieses Wort, das hat mich zum Glauben geführt. Aber warum? Warum es bei dem anderen nicht packt? Das kann man nicht erklären. Das ist doch bei der Liebe genauso, oder? Kann man Liebe erklären? Kannst du erklären, warum du jemanden liebst? Kannst du wirklich erklären, warum du dich in jemanden verliebt hast? Ich finde, das kann man nicht erklären. Also natürlich kann ich sagen, was ich an meiner Frau alles großartig finde. Ne? Das könnte ich jetzt hier machen. Aber vielleicht gibt es andere Menschen, wo ich diese Adjektive auch geben könnte. Aber ich liebe diese Frau. Aber warum? Weiß ich nicht. Glaube, Liebe ist unbegründet. Liebe entsteht. Liebe wird geweckt. Und dann lieben wir. Und dann wissen wir nicht, warum. Und dann wissen wir nicht genau, wo das herkommt. Warum wir diesen Menschen lieben und jenen weniger. Auch Liebe ist ein Geheimnis. Liebe wird wachgekitzelt in uns, Liebe wird geweckt und dann lieben wir. Und so ist es übrigens auch mit der Hoffnung. Hoffnung kann man auch nicht machen. Hoffnung wird auch geweckt. Wenn Menschen wirklich Hoffnung haben für diese Welt, das ist nichts, was sie sich einreden, wo sie sagen, so, ich habe jetzt mal richtig Hoffnung und so, sondern Menschen haben begründete Hoffnung, weil sie irgendetwas berührt hat und bewegt hat und sie sagen, ja, ich habe Hoffnung, dass das weitergeht in unserer Ehe, in unserer Familie, in der Gemeinde und auch in dieser Welt. Hoffnung muss geweckt werden. Liebe muss geweckt werden. Und auch Glaube muss irgendwie geweckt werden und es ist unverfügbar. Man kann nicht nachhelfen. Es geht meistens in die Hose, wenn Kirche versucht hat, nachzuhelfen. Wenn Kirche versucht hat, Druck zu machen, das ging in die Hose. Glaube entsteht durch Einladung, durch Werben und dann beginnt es hier und da und manchmal auch nicht. Das gehört auch dazu. Bei manchen Menschen, bei vielen Menschen, dockt nichts an, da entsteht kein Glaube. Warum? Kann man das erklären? Ich möchte, auch wenn es viele Geheimnisse gibt, zwei Dinge sagen über den Glauben vom Neuen Testament her, wie Glaube doch geweckt wird. Das eine ist ein Bibelvers in 1. Korinther 12, Vers 3. Da schreibt der Apostel Paulus: Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Ja? Also Paulus sagt, es ist immer der Heilige Geist am Werk, wenn irgendwo Glaube entsteht. Wenn Menschen beginnen, sich für Gott zu interessieren, wenn Menschen Lust haben zu beten und einfach Sehnsucht haben nach Gott, dann ist immer schon der Heilige Geist am Spiel. Und keiner von euch, der glaubt heute, kann sagen, ich habe noch nie eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt, weil er es ist, der den Glauben weckt. Es ist nicht unser Wille, es ist nicht unsere Entscheidung, sondern er dockt an und er bringt etwas in deinem Leben zum Wachsen und zum Fragen. Das Neue Testament sagt aber auch etwas, dass der Heilige Geist das nicht einfach so macht, wie er gerade lustig ist und durch die Welt fliegt und so, sondern der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes. Das schreibt auch der Apostel Paulus, aber im Römerbrief, in Römer 10. Der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft aber geht zurück auf das Wort von Jesus oder man kann auch sagen auf das Wort Gottes. Ja? Diese Erfahrung machen Menschen seit 3000 Jahren, dass sie Worte hören, die von Gott kommen und sie werden berührt. Sie werden in ihrem Herzen berührt, sie werden inspiriert in ihrem Kopf und dann beginnt Glaube. Die Frage ist ja, warum sagen wir Christen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Das ist nicht so, weil die Kirche im 4. Jahrhundert sich dazu entschieden hat, wir legen jetzt mal als Dogma fest, die Bibel ist Gottes Wort, sondern weil die Erfahrung da ist, seit 3000 Jahren, da gibt es Worte von Menschen aufgeschrieben, aber irgendwie auch von Gottes Geist durchweht auf geheimnisvolle Weise. Auf jeden Fall werden Menschen so berührt in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Herz, dass sie anfangen zu glauben. Der Heilige Geist hat eine Schwäche für die biblischen Schriften. Sie sind ganz Menschenwort und sie sind ganz Gottes Wort. Ja? Und vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht, dass es Texte gibt, die einfach eingeschlagen sind wie eine Bombe, ja? die euch berühren. Zum Beispiel ein Psalm, der Psalm 23. Oder ich habe neulich ein Interview gesehen mit Harald Lesch. Ich weiß nicht, ob ihr Harald Lesch kennt, Astrophysiker in München und auch ein beliebter Moderator im Fernsehen für Wissenschaftssendungen. Der ist Christ. Und da wurde er auch gefragt, welche Botschaft hat sie denn zum Christen gemacht? Und er hat gesagt, dieser einfache Satz, fürchte dich nicht. Dieser Satz, der die Bibel durchzieht, im Alten und im Neuen Testament, dass es da eine Macht gibt, die sagt, hey, Harald, fürchte dich nicht. Und das hat ihn überzeugt, aber nicht hier im Herzen. Das hat ihn berührt. Und dann ist Glaube gewachsen. Und diese Erfahrung machen Menschen bis heute. Und ich wünsche dir auch, dass du diese Erfahrung machen kannst, dass es Texte gibt, Geschichten gibt, nicht alle. Es bedeutet auch nicht, dass man alles glauben muss, was in der Bibel steht. Es gibt vieles, was schwierig ist, vieles, was nicht verständlich ist, vieles, was man auch hinterfragen kann, klar. Aber es geht nicht, ohne sich auf dieses Buch einzulassen und dort Perlen zu entdecken, die einen berühren, die Glauben wecken, Glauben wachkitzeln in uns. Da ist der Heilige Geist am Werk. Ein nächster Gedanke: Kann man davon sprechen, dass wir den Heiligen Geist haben? Also wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat den Heiligen Geist, frage ich gar nicht. Ihr könnt ja mal in euch hören, würdet ihr sagen, ich habe den Heiligen Geist? Dazu möchte ich gerne zwei Dinge sagen. Das eine ist, bei deiner Glaubensgeschichte und auch wenn du jetzt nicht supergläubig bist, sondern nur Sehnsucht hast oder irgendwie einen Transzendenzbezug hast, dann ist der Heilige Geist dort am Werk. Ja? Aber Paulus, jetzt kommt nochmal Paulus, Paulus sagt, und das finde ich einen wichtigen Zuspruch für uns, aus dem Epheserbrief: Als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Viele Christen haben ein Problem mit dem Heiligen Geist, weil sie sagen, ja, ich fühle ihn nicht. Ja, und dann fühlen sie sich den Puls und dann fühlt sich das nicht fromm an, nicht spirituell. Und dann sagen sie, ach nee, ich bin ja nicht so ein toller Christ, ich habe den Heiligen Geist nicht. Paulus sagt doch, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es gibt da ein Siegel drunter. Gott hat ein Siegel gesetzt. Du hast den Heiligen Geist oder besser, er wirkt in dir, er lebt in dir. Und das will ich euch zusagen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ah, mit dem Heiligen Geist, ich weiß nicht so richtig, ich bin nicht so ein emotionaler Typ. Ne? Der Heilige Geist hat nicht nur was mit Emotionen zu tun, auch mit Gedanken. Vielleicht sagst du, ich spüre das nicht, ich bin nicht so ein Pfingstler und so. Egal, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ob du ihn spürst oder nicht, aber ich kenne die Sehnsucht, ihn zu spüren. Ich kenne die Sehnsucht, mit Gott in Kontakt zu sein und ich weiß auch, was es heißt, nicht mit Gott in Kontakt zu sein. Aber das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Zuspruch. Andererseits ist es so, habe ich den Heiligen Geist. Es ist mit Gott wie in anderen Beziehungen auch. Ja, wenn du mal in deine Beziehungen schaust, in deine Ehe, in deine Partnerschaft, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn. Unsere Beziehungen sind dynamisch. Ja? Es gibt Zeiten in meinen Freundschaften, in den Beziehungen, da läuft es richtig super. Da erlebe ich Hochzeiten, Glückszeiten, Intensität. Und es gibt Zeiten, da gibt es Krise. da ist es anstrengend und da ist es eine Durststrecke und dann quält man sich. Und trotzdem bleibt man irgendwie mit dem anderen zusammen. Man geht ja nicht sofort raus aus Freundschaft, auf Beziehung, aus Partnerschaft. Beziehungen sind dynamisch. Und so ist die Beziehung mit Gott auch, mit dem Heiligen Geist auch. Es ist dynamisch, es gibt solche Zeiten und solche Zeiten. Es gibt Zeiten, da habe ich das Gefühl, ich bin ganz eng mit Gott und ich bin echt, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren, er berührt mein Herz, er spricht zu mir. Und es gibt Zeiten, oh ja, auch ein Theologe und Pastor kennt diese Zeiten, ich bin einer von euch, Zeiten der Krise, Zeiten des Zweifels. Ne? Ich stehe hier und habe meinen Job zu machen, aber natürlich habe ich Zeiten durch in meinem Leben, wo ich gefragt habe, wo bist du denn? Sind dir meine Gebete egal? Achtest du in irgendeiner Weise auf mich? Bin ich irgendwie relevant für dich? Meine Beziehung zu Gott ist dynamisch und das ist normal. Weil Beziehungen dynamisch sind, die sind nicht immer super. Es gibt solche und solche Zeiten. Und deswegen bin ich auch skeptisch, zu sagen, ich habe den Heiligen Geist. Ich bin skeptisch, weil wir den Heiligen Geist auch nicht in der Tasche haben. Jesus gebraucht das Bild des Windes. Ne? Er sagt in Johannes 3, wir haben es eben gehört von Jutta Nordzig, der Heilige Geist ist wie der Wind. Ne? Das hebräische Wort Ruach heißt Wind und das griechische Wort Pneuma heißt auch Wind, Luft. Und damit will Jesus schon deutlich machen, den Geist hat man nicht in der Tasche. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt den Heiligen Geist, alles super, sondern der Heilige Geist ist unverfügbar. Ja? Einerseits ist er uns versprochen, einerseits ist er präsent, einerseits sind wir mit ihm versiegelt, aber wir haben ihn nicht in der Tasche. Wir können nicht sagen, so, ich verfüge jetzt über den Heiligen Geist. Und immer wenn Kirche meinte und meint, zu verfügen über irgendetwas, dann hat sie was falsch verstanden. Ja, wir sind Beschenkte und dürfen ihn erleben, aber machen auch die andere Erfahrung. Die Erfahrung, dass wir ihn nicht spüren und dass wir fragen, wo bist du eigentlich? Deswegen einerseits Zuspruch, aber auch Demut. Und ich habe ihn nicht in der Tasche, ich habe ihn nicht in der Hand. Paulus zeigt auch im Epheserbrief, dass wir eine Verantwortung haben im Umgang mit dem Heiligen Geist. Es gibt zwei Bibelverse, die ich interessant finde. Einen negativen Vers im Epheserbrief. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Ja, also der Heilige Geist, wir können durch unser Verhalten entweder ihm Raum geben oder wir können ihn aber auch zurückweisen. Der Heilige Geist ist keiner, der mit brachialer Gewalt vorgeht, sondern der Heilige Geist ist zärtlich, ist behutsam, ist sanftmütig. Und wenn wir ihn zurückdrängen, dann lässt er sich zurückdrängen. Wenn wir ihn betrüben, durch was auch immer, durch Härte, durch Kälte, dann lässt er sich betrüben. Und positiv sagt Paulus auch im Epheserbrief, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ja? Ihr könnt aber auch das Gegenteil tun. Ihr könnt ihm Raum geben. Ihr könnt euch öffnen für den Heiligen Geist. Ihr habt eine Mitverantwortung. Ihr seid nicht einfach nur passiv, der Heilige Geist kommt und geht, wann er will und ob er will. Ihr seid versiegelt und jetzt macht was draus. Ja, gebt ihm Raum, lasst ihm Platz, Entfaltung in eurem Leben. Darum wird es dann auch in 2 Wochen gehen, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist unser Leben gestalten will. Ein letzter Gedanke, es geht um Zweifel. Wie verhält es sich mit Zweifeln? Wenn Menschen zweifeln, wenn Christen zweifeln, wenn Christen nicht mehr so richtig klarkommen mit Gott, was ist dann mit dem Heiligen Geist? Ist er weg? Hat er sich verflüchtigt? Hat er uns im Stich gelassen? Wie ist das mit Zweifel? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du Zeiten kennst, wo du zweifelst, wo der Glaube dir suspekt war, wo du viel mehr Fragen hattest als Antworten und Gewissheiten, viel mehr Unsicherheit als Gewissheit. Vielleicht kennst du das. Wann hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Es gibt Menschen, die beginnen zu zweifeln, weil sie in ihrem Leben Erfahrungen machen, die nicht zu ihrem Glauben passen. Ja? Der Glaube, Gott ist da, er ist auf meiner Seite, und dann erleben Menschen Leid, 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 und sie kriegen das nicht zusammen, zurecht. Und dann beginnen Menschen zu zweifeln. Andere Menschen beginnen zu zweifeln, weil sie intellektuelle Probleme haben, oder nicht Probleme, weil sie intellektuelle Zweifel haben. Sie lesen Bücher, sie denken nach und kommen auf die Idee, stimmt das alles so mit Gott und mit Religion? Und dann kommen Zweifel. Kennst du Zweifel? Wie ist das dann mit dem Heiligen Geist und mit Gott und überhaupt? Der Heilige Geist, das möchte ich nochmal sagen, setzt sich nicht mit brachialer Gewalt durch. Er zwingt den Glauben uns nicht auf. Ja? Er kommt nicht und sagt, egal welche Erfahrung du machst, egal welches Leid du erlebst, egal welche Gedanken du denkst, ich setze Glauben in dich hinein. So macht er es nicht. Er ist behutsam und liebevoll. Und wenn du Not hast mit Erfahrungen, die dich blockieren, und wenn du Not hast mit Gedanken, die dich zweifeln lassen, dann nimmt er das ernst. Und dann kommt er nicht einfach und sagt, ich räume das einfach weg, ich mähe einfach über dich drüber und setze den Glauben. Er nimmt es ernst, er nimmt deine Situation ernst, deine Erfahrungen und deine Gedanken, die dich zweifeln lassen. Aber er ist nicht weg. Er ist da. Er ist präsent. Auch wenn er diese Zweifel nicht sofort ausräumt, auch wenn sich Glaube nicht sofort wieder einstellt, auch wenn sich die Probleme nicht sofort lösen lassen, er ist da und er begleitet dich. Und dieses Wort, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, gilt gerade in Zeiten des Zweifels, in Zeiten der Krise, in Zeiten der Unsicherheit. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit Zweifeln umgehen? Da will ich jetzt nur noch ein paar wenige Worte zu sagen, dann komme ich auch zum Schluss. Ich will Zweifelzeiten mal entdramatisieren. Zweifelzeiten sind für Christen nicht schön, weil sie meistens ja die Grundlagen erschüttern. Aber oft ist es so, dass diese Zeiten noch wieder anders werden. Dass man diese Zeit durchmacht und durchlebt. Und irgendwann auch wieder merkt, Mensch, es wird wieder anders. Da kommt wieder Glaube, da stellt sich Vertrauen wieder ein, wodurch auch immer. Ne? Es gibt unterschiedliche Phasen in unseren Beziehungen. Und so ist es auch mit Gott. Und ich habe für mich das so entdeckt, wenn ich mal echt so eine Krise hatte, auch mit Gott, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich habe gerade eine Krise mit dir, aber ich weiß, das wird auch, sieht auch in einem halben Jahr schon wieder anders aus. Du hast mich erreicht wieder. Er erreicht mich wieder. Und dann mache ich Mut, dorthin zu gehen, in Zweifeln, wo der Heilige Geist sich, wo sich der Heilige Geist verortet. Ne? Also sich mit biblischen Texten trotzdem zu beschäftigen, auch wenn sie stumm sind, auch wenn sie uns fremd sind und merkwürdig sind, trotzdem dennoch zu sagen, ich setze mich diesen Worten aus, egal, auch wenn ich sie nicht spüre, wenn ich sie nicht verstehe. Ich will mich ihnen aussetzen und ich will zur Gemeinschaft kommen. Ich will zur Gemeinde gehen. Hier ist der Heilige Geist präsent. Hier erfahren Menschen Stärkung. Ein Netzwerk aus Ermutigung. Auch und gerade mit Zweifeln und in Zweifel. Und letztlich ist für mich Jesus der große Orientierungspunkt. Jesus war am Kreuz, ja, und dann schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Der selber hat zweifelt. Der zweifelt an der Güte Gottes. Warum hast du mich verlassen? Warum hänge ich jetzt hier alleine? Er schreit die Klage, die viele Menschen schreien. Aber wenige Stunden später, bevor er stirbt, sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben und meinen Geist und meine Seele. Auch bei Jesus gab es einen Wechsel von Zweifel zu vertrauen. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben erleben kannst, dass auf die Zeiten des Zweifels und der Unsicherheit und der Ungewissheit auch wieder Zeiten des Vertrauens kommen. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss, ihr Lieben. Paulus sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte ans Ende meiner Predigt eine Einladung Jesu stellen aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Wenn du Sehnsucht danach hast, dass der Heilige Geist dein Leben erfrischt, dein Leben erfüllt, dass du mit dem Heiligen Geist in Kontakt kommst, dann sag ihm das einfach. Dann sag ihm ganz ehrlich, Jesus, ich brauche das, ich brauche dich, ich brauche diese Begegnung, ich brauche diesen Kontakt und ich bitte dich, wie auch immer du das tust, dass du es tust, dass du mich berührst. Jesus hat eine Schwäche dafür, für Sehnsucht, für Menschen mit Sehnsucht.